Gott ist gut. Gott ist die Liebe. Er kann gar nicht anders als lieben. Und das ist die gute Nachricht, die wir in die ganze Welt geben dürfen. Karin und ich haben gerade vor kurzem in Basel dieses Wunder erleben dürfen, wieder an einem ehemaligen Muslim, der nach der Bekehrung enorme Probleme bekommen hat. Einmal natürlich von der muslimischen Kommunität, aber auch innerlich, dass er zurechtkam. Wer ist denn dieser Jesus wirklich? Aber ich habe ihn wochenlang betreut über Skype und andere Möglichkeiten. Und er wollte schon aufgeben. Aber ich habe ihn nicht ausgelassen. Ich habe ihm gesagt, du, ich lass dich nicht aus. Und dann in Basel hat er uns rumgefahren mit seinem prächtigen Auto. Er verdient gut, er ist ein Künstler. Und während des Gottesdienstes hatte ich die Möglichkeit, dass ich immer wieder mit ihm sprechen konnte und ihn ermutigen und lieben, dass er spürt, dass Jesus ihn nicht aufgibt. Und plötzlich bricht er durch. Er hat plötzlich Tränen in den Augen. Und jetzt ist er so, dass er gar nicht genug kriegt, für Jesus Zeuge zu sein. Jetzt will er unbedingt Bibeln haben in Persisch, in Arabisch und so weiter, damit er sie verteilen kann. Warum? Weil sein Herz voll geworden ist mit dem Erbarmen Gottes, mit der Liebe Gottes. Vergesst nicht, die Liebe ist die größte Kraft in dieser Welt. Ich habe mit dem koptischen Bischof, mit dem ich ja befreundet bin, Damian sprechen können, der in seiner eigenen Familie Neffen hatte, die umgebracht worden sind. Ihr habt ja die berühmten Bilder gesehen von den Kopten, die massakriert worden sind, und da sind zwei seiner Neffen dabei. Und unter Tränen hat er mir erzählt, wie ihn das schmerzt, aber auch, dass Heilige in seiner Familie jetzt sind. Die koptische Kirche hat sie ja alle heilig gesprochen, sind jetzt Heilige in dieser Kirche, diese Märtyrer. Aber dann sagte er Folgendes: Unsere Familie und viele in der koptischen Kirche haben angefangen, für diese Mörder zu beten. Aus lauter Liebe zu ihnen, weil Gott auch die lieb hat. Gerade die brauchen diese Liebe. Und stellt euch vor, zwei von ihnen haben sich öffentlich bekehrt und sind selber unter Todesgefahr gekommen. Das ist die große Kraft der Liebe Gottes. Vergessen wir das nicht. Das höchste Gebot, das Gott uns gegeben hat, lautet, du sollst, oder eigentlich im Hebräischen steht ein Futur, da steht, weil ich dich aus Ägypten geführt habe und so weiter, das müsste man ja dazu, diese Präambel dazu sagen, damit man versteht, was jetzt gesagt wird. daher wirst du mich lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit aller Kraft, mit allem Vermögen, das du mir gegeben hast. Und Jesus fügt dann hinzu, und auch mit allem Verstand sollst du ihn lieben. Also alle Gedanken und wissenschaftliche Dinge, die gegen Gott richten, das ist nicht echte Wissenschaft. Ich hatte die Möglichkeit, mit vielen Wissenschaftlern persönlich reden zu dürfen und sprechen zu dürfen, und die haben alle gesagt: Peter, echte Wissenschaftler wissen, wer hinter all diesen Dingen steht. Und die Entdeckungen, die gemacht werden, ist doch kein Privileg der Wissenschaftler. Sie entdecken Dinge, die Gott schon lange da drinnen versteckt hatte. Nur sie kommen halt endlich mal drauf. Das ist der Unterschied. Manche bilden sich dann mordsmäßig was ein, dass sie was entdeckt haben, und kriegen dann hochdotierte Preise, so ein Schmarrn, statt dass sie in die Kirche gehen und Zeugnis ablegen oder wo auch immer vor dem Fernsehen und sagen: Es ist nicht mein Verdienst. Gott hat mir Einsicht gegeben, den Geist der Weisheit, Geist der Erkenntnis, dass ich das entdecken durfte. Heute rede ich einfach zur Familie Gottes. Ich predige euch nicht an. Ich habe was vorbereitet, ja. Und das lese ich auch vor, ist auch aus dem Psalm 85, Vers 11. Da steht Folgendes, und das bewegt mich persönlich sehr, weil ich es ständig erlebe. Barmherzigkeit oder Gnade, Chesed im Hebräischen, das ist ein sehr besonderes Wort. Chesed, Barmherzigkeit, Gnade, Güte, könnte man übersetzen, und Wahrheit sind sich begegnet. Da haben wir die Wahrheit. Und hier die Barmherzigkeit Gottes. Wahrheit kann wehtun. Könnte Barmherzigkeit auslöschen. Nein, aber in diesem Fall sind sie sich begegnet. Sie sind keine Widersprüche. Auch wenn sie, wie ich es hernach euch zeigen werde, widersprüchlich sind. Dann geht es weiter. Gerechtigkeit und Friede oder das Heil, Shalom steht dort. Gerechtigkeit und Shalom haben sich geküsst. Schaut mal, wie wunderbar lyrisch David hier ist. Gerechtigkeit, das kann wehtun, weil Recht gesprochen wird. Schon wahr. Und Recht hat auch mit Gericht was zu tun. Aber in diesem Fall Gerechtigkeit, das Recht hier und das Heil, der Friede, der aus dem Heil kommt, haben sich geküsst. Nicht widersprochen, einander bekämpft. Wahrheit wird sprossen aus der Erde und Gerechtigkeit herniederschauen vom Himmel. Wunderschön ausgedrückt. Wir sehen das sehr deutlich in dem Beispiel vom verlorenen Sohn. Da haben wir es mit Gerechtigkeit und Recht und aber auch mit dem Erbarmen Gottes zu tun. Beides begegnet sich auch hier in der Geschichte vom verlorenen Sohn. Er hat Recht gehabt, dass er sein Erbteil fordern kann. Recht kann man einfordern. Das ist wahr. Barmherzigkeit nicht. Gnade auch nicht. Gnade kann man erbitten. Seht ihr den Unterschied? Recht, der junge Mann fordert vom Papa. Hey Alter, rück mal raus. Und der Papa rückt raus, weil er genau weiß, ja, das ist sein Recht, kann er haben. Und dann zieht er weg, der junge Mann, darf er? Ja, warum nicht? Aber dann macht er etwas, was das Recht bricht, was ungerecht wird. Er verschleudert diese Erbteil, das darf er auch noch machen, die Freiheit hat er. Aber er verschleudert es mit unrechtem Tun. Sein älterer Bruder übrigens regt sich auf, dass er es mit Huren verschleudert hat. Das sagt die Bibel vorher nicht. Die Bibel sagt nur, wo er endet. Nämlich bei den Schweinen. Und das ist jüdisch gesehen absolut Unrecht für einen Juden, sich mit unreinen Tieren abzugeben, gar mit ihnen das Essen auch noch zu teilen, ist ja unglaublich. Da sehen wir, wie Unrecht Gerechtigkeit auffrisst und dann zur Katastrophe wird. Und dieser junge Mann weiß ganz genau, dass er sein Recht verwirkt hat, sein Recht als Sohn zu gelten. Denn er hat jetzt kein Erbteil mehr, hat alles verschleudert. Aber auch wie er jetzt beieinander ist, darf er ja so gar nicht erscheinen in der jüdischen Gesellschaft, da wird er nicht angenommen. Und das weiß er. Und er gibt es auch zu. Sagt, Papa, wenn ich zu dir jetzt nach Hause komme, dann sage ich dir ganz klar, ich habe kein Recht mehr, Sohn zu sein. Aber lass mich doch so einer werden, die keine Rechte mehr haben, nämlich ein Knecht, ein Sklave. Sklaven haben keine Rechte. Das ist immer noch besser, als bei den Schweinen zu bleiben. Das sage ich oft auch Menschen, die absolut in ihrem Dreck fast ersticken. Und sage, pass auf, mach wenigstens das. Geh weg von diesem Sumpf. Das kannst du noch tun. Ist noch nicht das Ideale, aber immerhin, versuch's. Und jetzt haben wir es. Da haben wir einerseits die Gerechtigkeit, da hat er alles vertan, dieser junge Mann. Aber jetzt begegnet diese Gerechtigkeit, das zum Unrecht sogar wurde, begegnet jetzt die Gnade und das Erbarmen des Vaters. Und das geht sehr schnell, er eilt ihm entgegen. Ganz schnell geht das. Nicht das, naja, da muss man ein paar Instanzen erst mal gucken und man soll sich erst mal bewähren, so würden wir vorgehen. Gott ist nicht so, Gott sei Dank ist er nicht so. Sondern der Vater fliegt geradezu auf diesen voller Unrecht beschmutzten Sohn. Begegnen einander, so wie es im Psalm heißt. Die Wahrheit ist, ja, 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 er hat selber Schuld, ja. Aber sagt es der Vater? Nein. Denn diese Wahrheit würde ihn nicht freisetzen. Jesus verkündet eine Wahrheit, die frei macht. Und so kommt der Vater auf ihn zu, umarmt ihn einfach, küsst ihn und sagt, hey, da haben wir ja küssen einander. Ja. Küsst ihn und sagt, boah, ist gut, dass du da bist. Ha, hab ich gewartet auf dich. Und dann kommt der Sohn mit seinem Verserl daher. Der Vater hört gar nicht zu. Sagt er, ja, genau so ist es. Mei, bist du ein schlimmer Kerl. Nein, er hört das gar nicht, sein Verserl da. Oh, Vater, ich bin gar nicht. Und da, 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 da. Und dann sagt er, komm, schaut euch um. Das ist mein Bub, mein Sohn, mein Kind, das ich lieb habe. Gott hat nie aufgehört, ihn zu lieben und dich zu lieben, egal wo du gerade stehst. Und dann kommt etwas, was für uns sehr wichtig ist. Also wir haben gesehen, die Gnade ist viel stärker als das Gerechtigkeit oder Unrecht sogar. Und dann sagt er, hey, ihr Leute, Slavischer, Ricarda, kommt her. Seht ihr, wie er beieinander ist? Voller Dreck, stinkt nach Schweinen und so weiter. Ist unangenehm. Ja, okay. Aber ihr zieht ihm jetzt diese dreckigen Kleider aus. Hallo, habt ihr das gemerkt? Nicht der Vater macht das. Und auch der Bub soll es nicht selber machen. Das verwechseln wir oft. Ich habe mich bekehrt. Ich mich. Hallo? Wir haben Hilfe gehabt. Doch andere, die haben uns das Dreckige ausgezogen und gesagt, ah ja, das braucht man jetzt nicht mehr. Ja, ich war ein starker Raucher zum Beispiel. Und dann ist mir aufgefallen, wenn ich zu den Christen kam, den neuen Freunden, dass die nicht rauchten. Aber mich haben sie rauchen lassen, obwohl ich ihnen die Bude vollgestunken habe. Weil die nicht geraucht haben, aber das, sie haben es ertragen. Aber mit der Zeit war es mir klar, nee, da raucht man nicht bei denen. Und da konnte Gott anfangen, durch meine lieben Freunde, die neuen Freunde, dass ich überhaupt das Rauchen aufhören konnte. Seht ihr, da wird das gestunkene Zeug ausgezogen. Aber dann würden wir nackt und bloß dastehen, ist vor Gott kein Problem. Er hat uns eh alle nackt erschaffen, das ist klar. Darum geht es gar nicht. Aber der Vater sagt dann weiter und zieht ihm schöne Kleider an, Festkleider. Das müssen wir machen, nicht der Vater. Und auch nicht der Sohn selber. Nein, jeder, der umkehrt und ins Vaterhaus Gottes heimkommt, der soll von uns geehrt werden mit schönen Kleidern. Wir umhüllen sie. Wir bedecken die Nacktheit eines Menschen. Wir stellen niemanden bloß und lassen ihn in dieser Situation. Nein, wir decken zu seine Blöße mit Festkleidern der Ehre, der Achtung, der Liebe, der Barmherzigkeit. Du hast mir angezogen Kleider der Gerechtigkeit, sagt der Jesaja. Und mit dem Mantel der Barmherzigkeit hast du mich umhüllt. Und dann natürlich muss gefeiert werden. Also, wir sehen, diese Gratisgerechtigkeit Gottes geschieht aus lauter Gnade und Barmherzigkeit. Und schaut einmal, wie ungerecht Gott hier ist. Hier wäre Gerechtigkeit gewesen, er hat Urteil verdient, Gericht verdient, der junge Mann. Aber Gott kommt mit seinem Erbarmen und seiner Gnade und hebt dieses Unrecht auf, indem er ihm die Sünde nicht mehr zurechnet. Das ist Gerechtfertigung Gottes. Das ist die Gerechtigkeit Gottes, dass er uns nicht mehr die Sünde anrechnet, sondern uns zur Gerechtigkeit macht. Und das ist völlig ungerecht. Das kommt in unserem deutschen Gericht nicht durch. Wenn du daherkommst und sagst, naja, der hat jetzt jemanden ermordet und so weiter, es tut ihm zwar leid, aber nee, 15 Jahre muss er jedenfalls sitzen. Das wäre gerecht. Aber Gott sagt, nee, muss er nicht absitzen. Wenn, dann bei mir auf meinem Schoß. Völlig ungerecht. Ja, nach menschlichen Maßstäben. Völlig ungerecht. Und Gott ist, Gott sei Dank, so ungerecht zu uns. Aus lauter Gnade hat er uns an sich gezogen und alles uns vergeben. Er rechnet uns die Sünde nicht mehr an. Diese Gerechtigkeit verhilft Gott gerne den Rechtlosen, Wehrlosen, Armen, Kranken, Gefangenen, den Sündern umsonst, aus lauter Gnade und Erbarmen, von der Rechtlosigkeit zum Recht als Kinder Gottes. Er gibt ihnen das Recht, Kinder Gottes zu werden, wenn wir ihm vertrauen. Das ist die eigentliche Gerechtigkeit Gottes, die aus Barmherzigkeit an Rechtlosen wirksam ist. Somit gibt Gott wieder die eigentliche Würde oder Ehre als Abbilder Gottes denen zurück, die sie durch eigene oder andere Schuld verloren haben und daher würdelos, ehrlos, rechtlos und hilflos ihr erbärmliches Leben fristen müssten. So soll auch die Gerechtigkeit und Barmherzigkeit Gottes durch uns, seinen Kindern, wirksam werden. Das nennt man dann oft Werke der Barmherzigkeit an Menschen, die es nicht verdient haben. Denn Barmherzigkeit und Gnade ist immer unverdient. Wir fragen gerne nach, hat er das verdient? Ich möchte euch ein schönes Beispiel dazu erzählen, und zwar, was hier passiert ist, hier in dieser schönen Kirche. Als in den Anfang 90er Jahren, so ab 90, durch die Ermordung Ceausescus, also des Diktators von Rumänien, viele Rumänen geflüchtet kamen natürlich auch ganze Scharen in unsere Kirche. Gott sei Dank hatten wir eine rumänische Schwester, die uns sehr geholfen hat mit Übersetzung, weil sonst hätten wir da gar nicht helfen können. Und wir hatten viele Gottesdienste und dann hernach auch viele Taufen, ist ja heute erwähnt worden, die Taufe. Ich alleine weiß noch, dass ich immer unter der Woche auch, alles in allem habe ich immer nachgerechnet, ich habe alleine mindestens 500 Rumänen getauft, weil sie sich bekehrt haben, hier in dieser Kirche. Und unter anderem war es ja üblich, dass man nach vorne kam, hier vom Altar gebetet hat und dann mal gucken, was so Einzelne sind. Und ich habe ja immer zur Gewohnheit gemacht, bei den vielen Leuten, und wir haben eine gute Seelsorge immer gehabt, hier, ja, sitzen sie ja. Und habe gesagt, Herr, zeig mir, mit wem ich beten soll. Und das war auch an dem Abend so. Und er zeigte mir einen Mann, ich soll da hingehen zu ihm und mit ihm beten, mit Übersetzung natürlich. Und während ich mich so hinkniete, zeigte mir der Herr, dass dieser Mann ein Loch im Bauch hat. Schussloch. Und zwar war die Wunde ganz schlimm beieinander, weil sie nicht versorgt war. Und ich sage ihm, du, was ist mit deinem Bauch? Er sagt, ah, nichts. Ich so, doch, du hast was. Gott hat mir gezeigt, du hast eine Wunde, schwere Wunde, die nicht versorgt ist. Zeig mir doch. Und die Übersetzerin war eine Frau, ihr wisst ja, von wem ich rede, und er zieht das Hemd hoch und es war katastrophal, ja, schon braun und ganz schlimm, die Wunde. Und ich habe mich im Moment ganz entsetzt, weil es auch schon gestunken hat. Und der Herr sagt, ich werde ihn heilen. Und dann soll er sich bekehren. Ich sagte, und was soll ich jetzt machen? Ich sage einfach, ja, ich heile dich in Jesu Namen. Amen. Ja, ich heile dich in Jesu Namen. Amen. So einfach nachzusprechen, kein Problem. Schlagartig war diese Wunde weg. Und er merkte das, schrie im Moment auf und sagte, was ist jetzt passiert? Und dann hat er unter Tränen sein Leben übergeben. Und ich fragte ihn, wer bist du? Woher hast du diese Wunde? Sagte er, ich bin Offizier der Securitate und ich bin auf der Flucht angeschossen worden, aber ich konnte zu keinem Doktor gehen, weil sonst wäre ich aufgeflogen. Und ihr wisst ja, die Securitate war praktisch der KGB oder die Staatssicherheit in Rumänien, die viel auf dem Gewissen hatte. Jedenfalls, als dann das klar war, habe ich gesagt, jetzt hast du Jesus angenommen, wie verfährst du? Er hat ja wirklich Leute auf dem Gewissen gehabt. Und dann sagte er, stellt sich der Polizei. Jetzt hatten wir aber damals ausgemacht mit dem Polizeipräsidenten, der übrigens hier war auch, alle Leute, die bei uns in der Kirche sind, werden von der Polizei nicht angerührt. Aber sobald sie draußen sind, durften sie verhaftet werden. Und ich habe aber ausgemacht, dass der Vorraum zur Kirche gehört, sodass wir wenigstens noch rausgehen konnten, wenn was gewesen wäre. Aber ich bin mit ihm er blieb hier an der Ecke. Ich habe erst einmal mit dem Polizisten gesprochen und sie haben ihn gesucht, den Mann. Und ich habe gesagt, ja, der ist jetzt hier, der ist Christ geworden, er möchte ein neues Leben führen und so weiter. Was machen wir jetzt? Er will sich stellen. Ich sage, ach so, der will sich stellen. Dann bleibt er also hier bei Ihnen unter Ihrer Obhut. Er hat gesagt, ja, okay, dann lassen wir das. Wir vermerken das aber. Und tatsächlich, dieser Mann hat sich also erholt, ist auch geistlich gewachsen und ist jetzt in Rumänien einer der Missionare, die mehr als 10 Gemeinden gegründet haben in Rumänien. Schaut mal, da war Recht. Er hatte was angestellt. Das drohte jetzt, das Erbarmen, die Gnade Gottes auszulöschen. Ja, die begegnen sich nicht und küssten einander, sondern die standen nebeneinander. Aber durch das ja, Vertrauen auch der Justiz, konnte das ausgeglichen werden. Die Gnade war jetzt stärker als das Recht. Und dieser Mann hat es zum Guten genutzt und für das Reich Gottes. Und dem Staat hat es auch gut getan, dass sie jetzt einen guten Bürger bekommen haben. Vergessen wir nicht, die Liebe Gottes ist die stärkste Kraft, die wir erleben können. Und das wünsche ich uns allen. Amen.